SWR Kultur. Gast vor acht.
Die Tuttlinger Krähe ist einer der bekannten Kleinkunstpreise in Deutschland, auch ein traditionsreicher. Dieses Jahr wurde das 25-jährige Bestehen gefeiert. Und viele ehemalige Preisträger sind heute sehr bekannte Kabarettistinnen, Komiker, Liedermacher. Horst Evers, Bodo Wartke, Miss Ellie zum Beispiel, die haben alle eine Krähe. Und jetzt hat sie auch Susanne Hajo aus Hamburg. Sie hat Anfang April den ersten Preis gewonnen bei der Tuttlinger Krähe 2025 mit ihrer herrlich überdrehten Kunstfigur Maladé, einer Diva in Stöckelschuhen und Netzstrümpfen, die oft im breiten rheinischen Dialekt oder mit französischem Akzent von skurrilen Alltagsbegebenheiten singt und erzählt. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend oder moin moin aus Hamburg.
Mireille Mathieu, Mata Hari, Louis de Funès, das alles sei Maladé quasi in einer Mischung. Mal eine interessante Mischung, auch eine interessante Selbstbeschreibung. Also die französischen Einflüsse kann ich nachvollziehen, die genannten. Aber eine Spionin, die zum Tode verurteilt wurde, Frau Hajo, was haben Sie sich denn von der abgeschaut?
Naja, also zuallererst mal das Kostüm wahrscheinlich, das bisschen 20er Jahre angehaucht ist. Manchmal mit viel Klimper-Klimper und so. Ja, Mata Hari angehaucht wäre vielleicht eher in der Kostümecke anzuordnen.
Die 20er Jahre, faszinieren Sie die?
Ja, absolut. Also allein schon die Musik, die Chansons, sind ja nicht nur die französischen, sondern die Chansons der 20er, 30er, habe ich schon immer gern gehört.
Sie sind schon lange auf der Bühne tätig, darüber werden wir noch ausführlich sprechen. Lassen Sie uns aber auf die aktuelle Figur auf Maladé schauen. Wann und wie ist sie Ihnen eingefallen?
Also Maladé wollte von mir gespielt werden. Die hat mich quasi übermannt. Da konnte ich gar nicht viel überlegen. Die ist mir einfach so erschienen. Und das ist passiert ungefähr 2018, ist sie zum ersten Mal aufgetaucht. Und in so kleinen Häppchen erst einmal habe ich dann Chansons ausgebreitet und innerhalb des Chansons sind dann verrückte Sachen passiert. Konnte dann mit Maladé in verschiedenen Mixshows, sagt man ja, spielen, wo andere Künstler auch noch aufgetreten sind. Also in kurzen Ausschnitten ist das erstmal entstanden.
Und hier mal ein kleiner Ausschnitt, wenn Maladé singt, hier das Lied vom Schmetterling, der in die Freiheit flattert. So scheint es jedenfalls, aber dann...
Sturzflug in ein Netz hinein. Was ist hier los? Wer zieht am Bein? Ein Spieß sticht plötzlich in dich rein.
Ja, und dann landet er hinter Glas. Das ist ein tragisches Ende, Frau Ajo. Ich musste bei diesem Chanson an ein Lied von Hildegard Knef denken, das von der Birke die Tapetenwechsel braucht. Ich weiß nicht, ob sie es auch noch kennen. Am Ende heißt es ja, des Försters Beil traf sie im Morgenschimmer gleich an der Schranke, als der D-Zug kam, und als Kommode träumte sie noch immer, wie schön es doch im Birkenhaine war. Oder denke ich da viel zu umständlich oder weit, wenn ich jetzt da eine Parallele aufmache?
Ja, im weitesten Sinne kann man das vergleichen. In meinem Song, in meinem Fall, ist es ja so, dass der Schmetterling in einem Wohnzimmer landet, aufgespießt, zum Anglotzen, wie Maladé sich darüber pikiert.
Also in beiden Fällen, aber da endet eine Freiheit und sie ist ein gefährdetes Gut, kann man sagen.
So kann man das sagen, richtig.
Welche Freiheiten können Sie sich denn als Maladé oder kann sich Maladé so alles erlauben?
Ach, Maladé kann sich alles erlauben, was sich Susanne Hajo vielleicht nicht unbedingt traut. Zuallererst mal das Theatralische natürlich, das Scheitern und aus dem Scheitern nochmal was Schönes zu machen. Also man kann ihr ja dabei zuschauen, wie sie auf der Bühne alle möglichen Missgeschicke bewältigen muss. Und das
quasi durch die Songs stolpert, ne?
Richtig, so ist das. Und sich dann auch lautstark darüber auslässt. Und sie kann sich eigentlich alles erlauben und nimmt sich die Freiheit, aus dem Scheitern noch was Schönes zu machen.
Und auch die Freiheit, mit dem Publikum zu spielen, das Publikum auch zu instrumentalisieren. Da muss man bei Ihnen ja schon Angst haben in den ersten Reihen. Sie suchen sich ja immer Statisten. Zwei, glaube ich.
Ja, na, ich möchte das nicht Statisten nennen. Ich lade die natürlich ein, sich zu beteiligen an dem Spiel.
Was genau machen die?
Die werden dann in eine Geschichte verstrickt, denen wird Vorwürfe gemacht, auf die sie reagieren müssen. Und sobald sie merken, dass es einfach nur ein Spiel ist, wird es auch ganz schön zu sehen, wie sich die Leute entspannen auf der Bühne.
Warum machen Sie das mit dieser Publikumsbeteiligung? Das ist ja schon ein relativ großer Bestandteil dieser Show.
Ja, es ist ein großer Bestandteil und ganz ehrlich gesagt, ich habe mich schon oft gefragt, warum machst du das, warum tust du dir das an? Weil es verlangt ja eine gewisse Spontanität. Ja, diese Interaktionen sind nicht immer einfach, aber ich möchte dem Publikum auch teilweise das Gefühl geben, entscheiden zu können, wie es jetzt weitergeht und Teil des ganzen Erlebnisses zu sein, was natürlich in jeder Show anders aussieht.
Es kommt ein ungewöhnlicher Gegenstand als Dekoration oder was heißt ungewöhnlich, im Gegenteil, ein ganz alltäglicher, ein banaler Gegenstand als Dekoration zum Einsatz. Klobürsten, habe ich gelesen. Wozu genau, in welcher Funktion?
Naja, also Maladé macht sich ja ihre Welt, wie sie ihr gefällt. Und diese Klobürsten kommen zum Einsatz als Ersatz für eine Rose, die der Herr in der ersten Reihe natürlich nicht dabei hat. Aber das ist für Maladé überhaupt gar kein Problem. Das wird sofort ausgetauscht und dann kriegt er die Klobürste in die Hand und er muss sie so behandeln, als wäre sie die Rose, die er mitgebracht hat.
Und dann der Diva huldvoll überreicht.
Richtig, ganz genau.
Ist das einfach nur, also nur ist jetzt so achtlos dahingesagt, so ist es nicht gemeint, ist das einfach Unterhaltung? Auch im Geiste der Diven des 20er-Jahre-Kabaretts oder gibt es noch weitere Ebenen in Maladés Programm?
Naja, es ist natürlich in erster Linie Unterhaltung. Maladé ist Diva und Clown in einem, eine Chaos-Chanteuse, die natürlich das Publikum unterhält und zum Lachen bringt. Aber gleichzeitig ist da natürlich auch eine berührende Seite drin und ich versuche auch immer sehr nahbar zu sein und den Zuschauern das Gefühl zu geben, da steht jetzt nicht die große, wunderbare Künstlerin auf der Bühne, sondern die eine
ein
oder
ein Mensch, dem Missgeschicke passieren.
Richtig, richtig. Die ist enthemmt, die ist verletzlich und das Publikum kann dabei zusehen. Und ja, vielleicht möchte ich auch ein bisschen zeigen, dass man sich die Freiheit nehmen kann, nicht perfekt zu funktionieren.
Unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend ist die Musikkabarettistin Susanne Hajo, alias Maladé. Wir sprechen gleich weiter über ihren Weg auf die Bühne, hören aber vorher noch ein Maladé-Chanson, C'est si bon.
C'est si bon.
C'est si bon, c'est si bon,
yeah,
c'est si
genau.
Bon. C'est si bon, c'est si bon, c'est
sag ich
si
doch.
Bon.
C'est si bon.
C'est si bon, c'est si bon.
Sag mein Gerd in Paris.
C'est si bon, c'est si bon.
Und es klingt ja so süß.
C'est si bon, c'est si bon.
Wenn sich zum Liebe dreht. Blam, blam, blam.
Die Musikkabarettistin Susanne Hajo aus Hamburg wird auf der Bühne zur singenden, plaudernden und tanzenden Diva Maladé, der so allerlei Missgeschicke passieren. Und dafür hat sie Anfang April den ersten Preis beim Kleinkunstwettbewerb Tuttlinger Krähe bekommen. Heute ist sie unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Frau Hajo, Sie haben das, was Sie machen, selbst als Chaoskabarett bezeichnet oder chaotisch. Aber das Chaos ist doch wahrscheinlich kalkuliert, oder? Ich erinnere mich an Rudi Carrell und seinen Ausspruch, man kann einen Gag nur aus dem Ärmel schütteln, wenn man ihn vorher hineingesteckt hat.
Das ist natürlich vollkommen richtig. Also die Kunst dabei ist natürlich, das wie Chaos aussehen zu lassen. Aber nicht alles, aber ein Großteil davon ist natürlich geschrieben und ein bisschen vorherbestimmt.
Das ist jetzt so eine Standardfrage, die man irgendwie immer hört oder immer stellt, aber ich finde sie tatsächlich immer noch interessant. Also gerade bei Menschen in Bühnenberufen, die sich zeigen müssen, die sich dann nicht verstecken können, auch ein Beruf, in dem auch Dinge schiefgehen können, richtig peinlich schiefgehen. Was hat sie auf die Bühne gebracht oder gezogen?
Naja, also ich bin, ich habe Bühnenluft ja schon sehr früh geschnuppert im Staatstheater Saarbrücken. Da habe ich Ballett getanzt, schon ganz früh im Kinderballett war ich mit Bühnenverpflichtung quasi schon auf der großen Bühne und das hat mich von Anfang an fasziniert und angesteckt und wurde zu meiner Leidenschaft.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich 6 Jahre alt.
Ach.
Ja.
Und wie lange haben Sie es dann gemacht? Ich meine, das ist ja auch körperlich anstrengend, das vereinnahmt einen ja auch ganz schön, wenn man das auf dem Niveau macht.
Absolut. Also in dem Alter war das alles noch sehr, ne, mit viel Leichtigkeit und viel Spaß und ohne großen Hintergedanken, außer dass man als kleines Mädchen natürlich Tänzerin werden will. Aber ich habe das 6 Jahre lang im Staatstheater gemacht und bin dann auf Anraten meiner Ballettlehrerin Madame Dobrievich, übrigens auch die Ballettlehrerin von Maladé, bisschen autobiografisch ist da auch was bei, die hat mich dazu angeregt, nach München an die Heinz-Bosel-Stiftung zu gehen. Das ist eine Ballettakademie, die zu professionellen Balletttänzern ausbildet.
Da waren Sie dann immer noch, also im jugendlichen Alter dann?
Im jugendlichen Alter, mit 14, da war ich 2 Jahre lang.
Und ist das nicht, also für viele ist es ja dann schon fürchterlich. Ich habe das zum Beispiel mal im Bekanntenkreis mitbekommen, einer begabten Turmspringerin, die das nicht ausgehalten hatte, auf so ein Sportinternat weit weg von zu Hause zu gehen.
Ja, also das war für mich alles damals sehr spannend. Bei mir war der Fall, dass ich, im Ballett, das ist ja, hat ja sehr viel mit Disziplin zu tun und Kontrolliertheit. Und ich hatte damals schon, Figur. Auch schon im Pubertätsalter natürlich. Und das war dann letztendlich so ein Kriterium, weshalb es da nicht mehr weiterging. Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht und bin jetzt letztendlich ganz froh, dass es nichts geworden ist, weil es ist schon wirklich sehr, die Karriere als Tänzerin ist ja dann auch mit 30 zu Ende. Und das allein hat mich erstmal nach Hamburg geführt, wo ich dann weiter getanzt habe, aber im Musical-Bereich.
Sie haben dann auch eine Musical-Ausbildung gemacht.
Genau.
Und Sie sind ja Mezzosopran von der Stimmlage. Haben Sie Ihrer Stimme vorher eigentlich nicht getraut oder war das Tanzen, war Singen immer schon da und das Tanzen war einfach nur im Vordergrund?
Ungefähr so. Also mir war bis dato gar nicht klar, dass man das als Ausbildungsberuf machen kann. Und Singen und Tanzen, das wollte ich schon immer. Früher mein Vorbild Marika Röck oder Katharina Valente natürlich. Da wurde mir erstmal bewusst, dass ich das eigentlich machen will, dass ich es nicht nur beim Tanzen belassen will, sondern die ganze Bandbreite bedienen möchte.
Da haben Sie jetzt aber interessanterweise zwei Vorbilder genannt, die ja doch einige Generationen vor Ihnen sind. Also im Grunde so für die Unterhaltung der 50er und 60er Jahre stehen. Ne?
Ja, aber ich habe das damals mitgekriegt aus der Familie oder die Filme, die dann sonntags nachmittags liefen, die schönen, jetzt sagt man, Schnulzen. Ja, die habe ich mir angeguckt mit großer Begeisterung, diese Musikfilme, Zara Leander und so.
Und wie war dann ab dieser beendeten Musical-Ausbildung der weitere Weg? Also man hangelt sich dann wahrscheinlich doch bei allem Talent von Engagement zu Engagement, ne?
Das ist richtig, ja. Aber ich muss sagen, jetzt so rückblickend ist mir das alles einfach so passiert. Also ich habe natürlich vorgesungen, vorgesprochen bei den Musicals, also die Auditions gemacht und so. Aber ich hatte zum Beispiel, haben mich eher die kleineren Theater, die kleineren Produktionen interessiert, wo ich auch wieder ein bisschen mehr Freiheit bekommen habe. Im Gegensatz zu den großen Musical-Produktionen, wo natürlich immer alles sehr vorgegeben ist, die Rollenbeschreibung ganz eng abgesteckt ist. Und deswegen habe ich mich dann immer in kleineren Produktionen bewegt, wo ich selber was reingeben konnte.
Ja. Und jetzt also seit 6, 7 Jahren in dieser selbst erfundenen Diva Maladé, war das ein Wendepunkt in Ihrem Berufsleben?
Ja, auch das hat sich wirklich, das klingt jetzt so salopp, das hat sich irgendwie dahin entwickelt. Wie schon gesagt, Maladé wollte von mir gespielt werden.
Sie klingen aber nicht wie jemand, der sich von diesen Unwägbarkeiten dieses Bühnenberufslebens, dieses ganzen doch unsicheren Umfelds mit den Zeitverträgen und den Kurzverträgen da großartig beeindrucken ließe.
Nee, das stimmt.
Wo kommt das her, diese Ruhe?
Na, ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich es wirklich schon im frühen Alter erfahren habe, was für verschiedene Genres es gibt, dass es überall Bereiche gibt, in denen man sich austoben kann.
Und Ihr Vater hat, glaube ich, einen Musikverlag, also dieses Kreative, das Künstlerische, das Musikalische, das ist auch ein bisschen in der Familie schon vorgegeben.
Ja, absolut. Bei uns wurde viel gesungen, immer auch mehrstimmig und so. Und mein Bruder spielt Geige oder hat Geige gespielt. Also es war immer ein Teil von mir.
Und so kann es weitergehen, oder?
Absolut. So wird es auch weitergehen.
Heute unser Gast vor 8, die Musikkabarettistin Susanne Hajo alias Maladé war heute unser Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend. Zu ihren Auszeichnungen gehört jetzt jüngst auch der erste Preis der Tuttlinger Krähe. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Hajo, und alles Gute.
Ja, vielen Dank.